Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem speziellen Bibelstudientag über das Thema der Opfer im Alten Testament und ihre Bedeutung in Bezug auf Jesus Christus. Es geht uns heute besonders um die Opfer des levitischen Gottesdienstes, das heißt also dieses Gottesdienstes im Alten Testament, der eingeführt, eingerichtet wurde nach dem Auszug aus Ägypten im Zusammenhang mit dem Bau der Stiftshütte. Und das wurde dann fortgeführt im ersten und zweiten Tempel in Jerusalem. Aber die Vorgeschichte ist eben ganz wichtig. Und darum haben wir einen ersten Teil, der auf dem Skript überschrieben ist mit Opfer vor dem levitischen Tempeldienst. Wir beginnen mit 1. Mose 3, Vers 15. Nachdem Gott alles so wunderbar erschaffen hatte, das ganze Weltall, die Erde mit Pflanzen, Tiere und schließlich dem ersten Menschenpaar, kam der Sündenfall. Also nach diesen herrlichen Kapiteln 1 und 2 in 1. Mose kommt der Sündenfall in Kapitel 3. Der Mensch hört auf die Schlange, auf Satan, rebelliert gegen Gottes Wort, stellt Gottes Wahrheit in Frage und so kommt es zur Katastrophe des Sündenfalles. Und dann liest man bereits in Kapitel 3, Vers 9, unmittelbar nach dem Sündenfall: Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Kaum ist der Mensch gefallen, durch eigenes Verschulden, durch bewusste Übertretung im Fall von Adam, da sucht Gott den verlorenen Menschen. Wo bist du? Das ist das erste Gotteswort nach dem Sündenfall. Auf Hebräisch ist das noch eindrücklicher. Das ist nur ein Wort. Ayeka. Wo bist du auf Deutsch? So sucht Gott den verlorenen Menschen. Und der Mensch versucht, seine Schuld wegzuschieben. Adam schiebt sie auf die Frau. Die Frau schiebt die Schuld auf die Schlange. Und dann kommt aber Gottes Verheißung eines kommenden Erlösers. Ich lese schon von Vers 14. Und der Herr Gott sprach zu der Schlange: Weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alles Getier des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. So in der alten Elberfelder. Nun, Gott kündigt das Gericht an über Satan. Einer wird kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Das ist der Hinweis, der erste Hinweis auf den kommenden Erlöser. Und Dabei fällt auf, dieser kommende Erlöser muss ein Mensch sein. Denn Gott sagt, der Same der Frau, also ein Nachkomme von Eva, wird kommen und wird die Macht des Bösen zerstören, den Kopf der Schlange zertreten. Also das macht ganz klar, der Erlöser wird ein Mensch sein. Und dann möchte ich noch erklären, ein eindrückliches Wortspiel auf Hebräisch. Ich war in der alten Elbenfelder, hat man übersetzt, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zweimal das gleiche Wort, zermalmen. Aber eigentlich sind es im Hebräischen zwei verschiedene Wörter. Aber sie klingen genau gleich. In dieser Form hier. Und zwar bedeutet das erste Wort schnappen. Das erste Wort heißt zermalmen und das zweite Wort heißt schnappen. Aber dann merkt man auf Deutsch nicht mehr das Wortspiel, ja? Das kommt wenigstens zum Ausdruck in der Elbefelder. Er wird den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Aber eine Schlange, die zermalmt ja nicht den Fersen, sondern sie schnappt und sticht dann mit dem Giftzahn. Aber es ist eben ein Wortspiel, weil die beiden Wörter, die klingen gleich. Also die Handlung des Erlösers wird sein, dass die Macht des Bösen zertreten wird, aber gleichzeitig wird dieser Erlöser eine Todeswunde erleiden. Die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Das waren die ersten Hinweise auf den Erlöser. Es kommt einer, ein Mensch, er wird den Sieg davon tragen, aber selber dabei sterben. Und die Reaktion des Menschen ist eindrücklich. In Vers 20 lesen wir, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebendigen. Wie kommt das, dass Adam seiner Frau, die übrigens vorher Isha geheißen hat, Männin, nicht wahr? In Kapitel 2, Vers 23, kurz nach der Operation von Adam, da sagt der wieder aufgewachte Adam, und der Mensch sprach, als er Eva zum ersten Mal sah, diese ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Isha heißen, Männin, denn von dem Mann ich ist diese genommen. Er wird also gleich poetisch, sobald er die Frau zum ersten Mal sieht. Auf Hebräisch ist das ein Gedicht mit Wortspielen, nicht wahr? Also er nennt sie Isha, das ist das hebräische Wort für Frau. Das klingt aber ähnlich wie Mann, Ish. Obwohl auf Hebräisch die Wörter gar nicht verwandt sind. Die kommen von unterschiedlichen Wurzeln. Die klingen nur gleich, ähnlich. Isha klingt wie die weibliche Form von Ish. Aber Isha ist einfach das normale Wort für Frau. Und Ish ist das normale Wort für Mann. Aber die Wörter sind nicht miteinander verwandt. Aber Adam macht eben dieses Wortspiel, weil Eva von ihm genommen worden ist, also aus dem Erbgut in seinen Knochenzellen, hat Gott die Frau gemacht, ihm entsprechend, ja, beim Klonen ist ja der Klon absolut identisch, aber es war eben nicht ein Mann, sondern eine Frau. Nicht wahr? Wenn wir jetzt im Nachhinein nachdenken, wie was ist in Gottes Schöpfungswerk geschehen? Der Mann ist ja im Erbgut XY. Jetzt muss man nur das Y abstreichen und das X verdoppeln. Dann haben wir eine Frau, und zwar genau ihm entsprechend. Umgekehrt wäre das schwieriger, ja? Wenn man XX hat, woher soll das Y kommen? Aber vom Mann genommen, das Y weg, das X verdoppeln, dann ist das eine Frau ihm entsprechend. Und so nannte er sie also Isha, Frau. Und jetzt nach dem Sündenfall, und zwar gleich nach dem Sündenfall, gleich nach der Verheißung des kommenden Erlösers und seines Todes, seines Opfertodes, gibt der Mensch seiner Frau den Namen Eva. Auf Hebräisch ausgesprochen Chava. Ja, aber das überrascht doch. Gott hatte ja gesagt, 1. Mose 2, vor dem Sündenfall, Vers 16, und der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Er hätte ihr eigentlich den Namen geben sollen, Mavet. Das wäre passend gewesen, das heißt Tod. Aber er gibt ihr den Namen Chava, Leben. Wie kommt das? Adam hat der Verheißung Gottes geglaubt. Ich war mit dem Sündenfall, begann der Prozess des Sterbens. Ich meine, das ist einfach so, wenn ein Kind auf die Welt kommt, da beginnt schon der Sterbensprozess. Der geht durch das ganze Leben und wir müssen das anerkennen. Und besonders, wenn man über 50 ist, es geht abwärts. Das ist ein Sterbensprozess und der endet dann schließlich wirklich mit dem körperlichen Tod. Also, nun gibt Adam Eva den Namen Leben, weil er wusste, Gott hat versprochen, Eva wird noch ein Kind haben. Also sie kann ja nicht gleich sterben, jetzt, und tot umfallen. Denn Gott hat ihr gesagt, der Same der Frau wird kommen und die Macht des Bösen vernichten. Und so war für ihn klar, also das bedeutet offensichtlich nicht, dass wir jetzt gleich tot umfallen werden. Wenn Gott gesagt hat, an jenem Tag, Beyom ist übrigens ein adverbialer Ausdruck im Hebräischen, der bedeutet zu jener Epoche, zu jener Zeit. Nun war das nicht klar. Jetzt gerade sofort oder? Nein, nicht sofort. Eva wird garantiert noch ein Kind haben. Und ein Nachkomme wird es sein, der schließlich uns das Leben bringt. Der die Macht des Bösen, die dafür verantwortlich ist, dass es im Zusammenhang mit dem Sündenfall zum Tod kam, der in die Welt gekommen ist als etwas ganz Fremdes, Neues. So wie es Römer 5, Vers 12 sagt, dass der Tod eben in die Welt gekommen ist, die Sünde und durch die Sünde der Tod. So hat er also geglaubt, da kommt einer, der bringt das Leben. Und darum im Glauben gibt er seiner Frau den neuen Namen Chava. Und jetzt die Reaktion Gottes, Vers 21. Gleich im darauffolgenden Vers, und der Herr Gott machte Adam und seiner Frau Röcke von Fell und bekleidete sie. Oh. Man muss immer noch mehr denken beim Bibellesen. Die Bibel ist knapp geschrieben. Es ist nicht so wie bei den philosophischen Büchern. Ja, da werden so viele Wörter gemacht. Und man könnte man viel kürzer sagen und viel einfacher. Aber dann klingt es nicht so gescheit. Und darum wird in der Philosophie im Allgemeinen kompliziert geschrieben und gesprochen. Und man macht viele Worte. Und oft sind viele Worte da, um die Gedanken zu verbergen. Aber der Weise macht wenig Worte, soll wenig Worte machen, Prediger 5, Vers 2. Und die Sprüche erklären auch, bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Und da ist die Bibel eben Vorbild, sie ist knapp und prägnant. Aber wenn es heißt, hier Gott hat Röcke von Fell gemacht, dann bedeutet das, dann sind Tiere gestorben im Paradies. Gott hat also Tiere geschlachtet, hat das Fell abgenommen und daraus Kleider gemacht. Und zwar Röcke, das heißt also lange Kleider. Ja, Kleider hatten sie schon, aber ob man das Kleider nennen kann, in Kapitel 3, Vers 7, unmittelbar nach dem Sündenfall heißt es, da wurden ihr beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Schürzen, das ist wirklich absolute Minimalbekleidung. Also im Fall von Eva so ungefähr, was ein Bikini ist. Aber es ist, für Gott ist das keine Kleidung. Und darum macht er ihnen Röcke von Fell. Das war wirklich nur der Notfall, gerade um die Geschlechtsteile zu bedecken. Aber Gott, als er den Glauben von Adam gesehen hat, im Zusammenhang mit Eva, er nennt sie Leben, macht Gott ihnen richtige Kleider. Übrigens, nur so nebenbei gesagt, wenn wir schon beim Bikini waren, das erste Mal, dass Reklame gemacht wurde für Bikinis, das war um 1950 herum. Und das war gerade eine neue Erfindung damals. Und alle Models, die angefragt wurden, hatten sich geweigert, das zu tragen. Und dann hatte sich eine Prostituierte hatte sich bereit erklärt. Das war also vor rund 65 Jahren war das undenkbar, dass ein Model dafür Reklame gestanden hätte. Das war gerade das, was eine Prostituierte noch gemacht hatte. Also in der Zwischenzeit ist schon einiges an Wasser die Aare runtergegangen, nicht wahr? Aber hier sehen wir die Grundsätze. Gott bekleidet sie und so, dass Adam und Eva wirklich ohne sich schämen zu müssen vor Gott stehen konnten. Übrigens, das bedeutet nicht, dass sie sich voreinander geschämt hatten. Im Eheleben ist der einzige Bereich, wo Gott die Entblößung will und wo sie richtig ist. Aber außerhalb des beschränkten Bereiches der Ehe will Gott die Entblößung des Menschen nicht. Und sie schämten sich nicht voreinander, aber sie hörten ja, dass Gott im Garten wandelte. Gott kam wieder auf Besuch in den Garten in der Gestalt des Boten des Herrn, oder man übersetzt auch der Engel des Herrn, wenn Gott immer wieder erscheint, wie ein Mensch, in Menschengestalt, 1. Mose 16 bei Hagar und dann auch wieder bei Abraham im Zusammenhang mit der Opferung Isaaks. Also sie hörten, Gott kommt, und dann haben sie sich versteckt. Sie haben sich geschämt vor Gott. Wenn er quasi erscheint, eben in einer menschlichen Gestalt und jetzt vor dieser Person zu stehen, das war für sie undenkbar. Und dann hat Gott sie so bekleidet. Und beide haben verstanden, jetzt können wir vor Gott stehen. Wir dürfen unsere Hoffnung setzen auf diesen kommenden Retter und wir müssen uns vor Gott nicht mehr schämen, aber dafür mussten Tiere an unserer Stelle sterben. Und da haben wir eben schon den ersten Gedanken an die Symbolik des Opfers. Ein Tier stirbt als Bild für den Erlöser, der einmal sterben wird. Allerdings war von Anfang an klar, der Erlöser wird ein Mensch sein, nicht ein Tier. Wird auch kein Engel sein, sondern ein Mensch. Aber Tiere, die sterben, können ein Bild sein von dem Erlöser. Und das Fell der Tiere deckt quasi den Schuldigen zu, sodass er ohne Angst und ohne Scham vor Gott stehen kann. Und dann gehen wir weiter. Adam und Eva werden aus dem Paradies ausgewiesen. Die Konsequenzen der Sünde waren die Vertreibung, aber die Hoffnung blieb, der Erlöser kommt. Und jetzt Kapitel 4, Vers 1. und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger. Jetzt ist es geschehen. Jetzt kriegt sie dann ein Baby. Und dann kommt das Baby auf die Welt und die Bibel sagt, und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Kain heißt erworbenes Gewinn. Und Eva ist so glücklich. Jetzt kommt der Same der Frau, Same heißt auch Nachkomme, der Same der Frau auf die Welt und sie denkt, das ist er. Das ist der Mann, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Ich habe einen Mann erworben oder gewonnen mit dem Herrn, mit Hilfe des Herrn. Und so gab sie diesen Namen. Aber der kleine Kain, so lieblich war der Junge in den Armen der Mutter, aber der lernte dann auch bald mal zu reden. Und dann merkte sie, oh, und da haben wir ein Problem. Der Junge ist nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, wie der Retter, der das Böse vernichten wird, sein wird. Und da bekam sie wieder ein Kind. Und das ist dann in Vers 2 beschrieben. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Abel, hebräisch ausgesprochen, Hevel, das heißt Hauch, Nichtigkeit. Also jetzt war sie nicht mehr überzeugt. Dann ist das der zweite Junge. Der wird es wohl sein. Sie dachte, offensichtlich ist jetzt noch nicht die Zeit, wo der Erlöser kommt. Und sie wusste von Anfang an, also Kain hat ein Problem. Das gleiche Problem wie wir. Eine sündige Natur bekam der Mensch durch den Sündenfall. Und das geht jetzt weiter zur nächsten Generation. Und so wird dieser zweite Junge, einfach genannt Hauch Nichtigkeit. Der Text geht weiter, aber wie gesagt, sehr knapp. Da haben wir gleich eine Zeitrückung von vielen Jahren. Und Abel wurde ein Schafhirt. Und Kain wurde ein Ackerbauer. Also beide haben einen guten Beruf gelernt. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und dann kam es zu Eifersucht und zum ersten Mord in der Weltgeschichte. Aber schon interessant, Abel bringt ein Opfer, aber von Tieren, die sterben müssen. Er hatte offensichtlich von seinen Eltern gelernt, Gott hat uns aus Tierfällen, hat er uns eben eine Bedeckung gegeben, sodass wir uns vor Gott nicht mehr schämen müssen, dass wir vor Gott stehen können. Also er wusste, es wird mal einer kommen, der wird die Macht des Bösen, der wird den Satan vernichten, aber selber eine Todeswunde erdulden. Und so hat Kain Opfertiere genommen, geschlachtet und damit hat er Gott gedankt im Voraus für den kommenden Erlöser. Kain wurde ein Bauer und hat wohl Getreide angesät, ja. Und er wollte Gott auch was bringen, aber nichts Blutiges. Ein pflanzliches Speisopfer. Wir werden später noch mehr hören über Speisopfer, aber werden dabei sehen, dass die Speisopfer immer im Zusammenhang mit den blutigen Opfern stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nun muss niemand denken, oh, der arme Kain, der war halt eben Ackerbauer und konnte doch nichts bringen. Nein, die konnten doch handeln. Abel, ich gebe dir so und so viel Liter Getreide und du gibst mir ein Schaf oder eine Ziege. Ja, der hätte das durch Handel erwerben können, fand er aber nicht nötig. Denn die Gesinnung, die er hatte, die war das Problem. Schauen wir mal in 1. Johannes 3, Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete ihr ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Gott hat das Herz angeschaut und er sah die Gesinnung von Kain. Und das war eine Gesinnung der Bosheit und der Rebellion gegen Gott. Und wir müssen also nicht denken, oh, dieser arme Kain hat einfach das Falsche dargebracht, aber hat es eigentlich so gut gemeint. Nein, er hat das Falsche dargebracht, weil seine Gesinnung falsch war. Und zu Abel erfahren wir im Neuen Testament noch mehr, wenn wir Hebräer 11 aufschlagen. Und zwar Hebräer 11, Vers 4, wo die Glaubenshelden des Alten Testaments uns vorgeführt werden. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Also hier wird klar gemacht, die innere Haltung, in der Abel das Opfer gebracht hat, das geschah durch Glauben. Also Abel hatte sich bekehrt und er brachte aus dem Glauben heraus, vom Glauben getrieben, dieses Opfer dar, das wirklich ein Hinweis sein konnte auf den Erlöser, der für uns sterben sollte. Und Kain war kein Atheist, sondern er war religiös, aber nicht bekehrt. Und er wollte auch etwas Gott bringen, aber für ihn war der Gedanke des Blutes nicht wichtig. Und darum hat er auch nur ein unblutiges Speisopfer gebracht. Und das ist auch ein Grundkennzeichen der Religion, eben selber etwas leisten wollen, selber etwas bringen wollen, nicht das Vertrauen auf den Stellvertreter zu setzen. Und so ist es eben in den Religionen dieser Welt sehr augenfällig. Der Islam ist eine Gesetzesreligion. Der Mensch will etwas tun und hofft dann, sicher sein kann er nicht, aber hofft dann, dass irgendwie das ihm angerechnet wird im Blick auf die Ewigkeit. Oder, ich habe das auch schon erzählt, aber für die das nie gehört haben. Ich war im ICE unterwegs nach Norddeutschland und musste zu Mittag essen. Und da gibt es ja den Restaurantwagen in der Deutschen Bahn. Benutze ich nicht so oft, aber das konnte schon mal passieren. Und da habe ich mir was bestellt und kurz gebetet und dann wollte ich anfangen. Da war mir gegenüber eine ältere Frau, so wie man auf Französisch sagt, ein bisschen distingué, ein bisschen vornehme Frau. Und dann beginnt die plötzlich zu sprechen. Das war vorher nicht so. Und dann sagt sie, da betet der Mann und dann frisst er dieses Stück Fleisch. Es ist natürlich schon ein bisschen... ja, zuerst entspannt man sich mal, bevor man was sagt. Und dann habe ich gesagt, ja. Es kann natürlich sein, dass man überhaupt mit dem Gedanken Mühe hat, ein anderer stirbt, damit ich leben kann. Ja, genau, ich bin Buddhistin. Ja, das war ein richtiger Deutscher, ja, aber der sagte, ich bin Buddhistin. Nein, das ist ihr effektiv ein Gräuel, dieser Gedanke, ein anderer stirbt. Im Buddhismus will der Mensch selber handeln und er will selber gut sein und gut leben und hofft damit, dass das Karma dann eben, das ist quasi die unpersönliche Anrechnung aller guten Werke oder schlechten Werke, dass dieses Karma, diese Punkteanrechnung dann fürs nächste Leben dazu führt, dass man aufsteigt. Ja? Dass man nicht als Kuh auf die Welt kommt, anstatt als Mensch. Und zum Beispiel, aber eben der Mensch will leisten und ja nicht, ein anderer macht alles für mich und ich werde allein durch Gnade errettet. Das war wirklich, das kam so richtig klar heraus. Dort liegt das Problem, ja? Gerade gestern saß ich beim Mittagessen, ich war in Frankreich, neben einem Mann und der hat mir von seinem Essen gegeben und dann von seinem Most und dann sagt er, ja, so wir essen nicht nur Bio. Ja, das war echt ein guter Most, muss ich sagen. Also so eine natürliche Süßigkeit habe ich so noch nie erlebt. Und ja, ist ja schon recht. Und dann sagte er, ja, aber früher war das eben mehr als nur so. Das war meine Religion. Ich war ganz tief in Esoterik und östlichen Religionen verstrickt und gewissermaßen jeder Atemzug war bei mir Religion. Und aber er hat sich dann bekehrt, ganz eindrücklich, wie das gegangen ist. Und da kam er in Kontakt mit einem Evangelisten in Frankreich, ich glaube, es war auf dem Markt, und der hatte so viele Fragen, dann ist er mit seiner Frau zu diesem Mann gegangen und konnte all die Fragen stellen. Und da haben sich dann schließlich beide bekehrt. Aber was er gemacht hat, er hat dann begonnen, auch zu Fleisch zu essen. Und ich habe von seinem Hühnchen gekriegt gestern. Und das war ganz wichtig, dass der Mann Fleisch isst. Jetzt. Das war eben früher die Religion. Ja, nicht Fleisch essen. Aber Gott hat den Fleischgenuss bei Noah, dem Menschen, erlaubt, der ganzen Menschheit erlaubt, 1. Mose 9, eben damit wir immer wieder daran denken, ein anderer ist gestorben, damit ich leben kann. Und darum, wenn so junge Mädchen damit mit 16 plötzlich Fegi werden und so weiter, muss man schon beobachten. Was ist das? Natürlich aus Gesundheitserwägungen, sagen sie, oder das und. Ja, aber eine gesunde Haltung zum Essen, die ist auch ganz wichtig und die sich ausrichtet nach den biblischen Normen. Und Gott erlaubt wirklich das Essen von Fleisch in 1. Mose 9. Für die ganze Menschheit im Bund von Noah festgelegt, wir kommen gleich noch darauf, und das gilt, solange die Erde besteht. Also ist heute auch noch gültig. Ja, das war ein kleiner Exkurs. Kann man noch was lernen für Jugendprobleme, nicht wahr? Und Essschwierigkeiten. Das lernen wir da von Kain und Abel. Und dann lesen wir eben in Vers 4b, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Aber sehen wir, es geht nicht einfach um das, was sie gebracht haben, sondern es ging um die innere Haltung. Das wird jetzt hier alttestamentlich schon klar gemacht, im Blick auf all die späteren Opfer, das hat nichts zu tun mit Äußerlichkeit. Dass man Opfer bringt und denkt, damit kann ich Gott irgendwie günstig stimmen. Nein, es geht um die Haltung des Glaubens, die dahinter steht. Und dann hat es für Gott Bedeutung. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat ja gegenüber den Pharisäern in Matthäus 9 klar gesagt, können wir es kurz aufschlagen? Matthäus 9, Vers 13. Die Pharisäer sahen sich nicht als Sünder. Und trotzdem haben sie Opfer dargebracht, levitische Opfer im zweiten Tempel. Aber der Herr Jesus sagt, geht aber hin und lernet, was es ist. Und jetzt kommt ein Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Und der Jesus fügt hinzu, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Gott geht es um die innere Haltung und nicht einfach um das äußere Ritual der Opfer. Und diese Opfer haben alttestamentlich nur ihre Bedeutung, insofern sie eben aus dem Glauben hinaus geschehen sind, im Blick auf den kommenden Erlöser. Und noch ein Detail, In 1. Mose 4,4 heißt es, er brachte nicht nur einfach ein Opfer, sondern von den Erstlingen. Das heißt, von diesen Tieren, die allerbeste Qualität hatten. Und so wird darauf hingewiesen, der Erlöser, das wird der Einzigartige sein. Keiner wie er. Und dann wird ausdrücklich gesagt, und von ihrem Fett. Und nun müssen wir wissen, das hebräische Wort für Fett hat den Unterton von Vollkommenheit. Das erstaunt vielleicht, nicht wahr? Man denkt, oh Fett, also nur das nicht, ja? Aber ein guter Bauer, wie merkt er, ob das Entrecôte wirklich von guter Qualität ist? Das hängt ab, oder hängt zusammen auch mit der Fettschicht darüber. Also eine gute Fettschicht deutet auch an, dass das Entrecôte eben von guter Qualität sein kann. Und so drückt das Fett eben aus, etwas von der Qualität, und eben hebräisch sogar klingt das Wort Vollkommenheit mit. Und Abel bringt das gesondert, dieses Fett auf dem Altar da, eben das spricht von der Vollkommenheit des kommenden Erlösers. Nun gehen wir zum nächsten Punkt, die Opfer Noahs. Also das nächste Mal, wo wir in der Bibel über Opfer lesen, das ist nach der Sintflut. Und zwar Kapitel 8, Vers 20. Noah landete auf dem Gebirge Ararat in der heutigen Türkei. Und er kommt heraus aus der Arche und bringt ein Opfer. Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Gevögel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse, von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Forthin alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte und Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihm. Und so weiter. Also, Noah baut einen Altar. Das hebräische Wort Mizbeach für Altar ist interessant. Viele Wörter im Hebräischen, die mit M beginnen, deuten einen Ort an. Ja? Also die Wörter sind so durchsichtig, man kann die meistens sofort analysieren, woher die kommen. Wenn ich sage Altar, ja, woher kommt das? Kommt das von Alter? Nein, passt auch nicht. Woher kommt das? So auf Anhieb wird das wohl kaum einer sagen können. Aber im Hebräischen ganz einfach, Mizbeach, also ein M davor, ist der Ort, und dann Sabach heißt Schlachten, also der Ort des Schlachtens. Aus Steinen zum Beispiel, aufgerichtet, so eine Art Tisch, und darauf wird das Opfer dargebracht, also da, wo nebenbei das Opfer geschlachtet wird. Aber sehen wir, da ist schon der Tod mit enthalten. Der Ort des Schlachtens, der Mizbeach, spricht davon, dass eben das Opfer einen gewaltsamen Tod erleiden muss. Du wirst ihm in die Ferse stechen. Ich habe das übrigens noch nicht erklärt. Erst seit einigen Jahren wissen wir ganz genau, wie die Römer gekreuzigt haben. Und zwar seit man in den 1990er Jahren bei Ausgrabungen in Israel in einem Grab aus dem 1. Jahrhundert ein Ossuarium, so eine Art kleiner Sarg, gefunden hat mit den Knochen eines Gekreuzigten darin. Und da waren die Schenkel, Knochen, die waren zerschlagen, und da war noch im Fersenknochen der Nagel drin. Den haben sie nicht mehr herausgezogen. Sie haben es allerdings versucht herauszuziehen, der Nagel ist verkrümmt, Aber der ging nicht mehr raus. Ja? Da haben sie ihn gleich so dann ins Grab gesteckt, mit dem Nagel drin. Aber jetzt wissen wir, all die Bilder aus dem Mittelalter, wo der Nagel so vorne in die Fußoberfläche geschlagen wird, das war nicht die Art. Sondern die Römer haben also von den Seiten her den Nagel durch den Fersenknochen geschlagen, während man den Holzstamm zwischen den Beinen hatte. Ja, und so verkrümmt am Kreuz hing. Und mein Schwager in den USA, der Fußchirurge ist, hat mir gesagt, als wir mal darüber gesprochen haben, das ist interessant, weil der Fersenknochen, der hat ganz viele Zwischenräume. Und da ist es ganz einfach, einen Nagel reinzuschlagen. Einfacher als bei anderen Knochen. Aber diese Zwischenräume sind so wunderbar physikalisch eingerichtet, dass der Knochen eine enorme Stabilität hat. Und wenn man einen Nagel reinschlägt, dann zersplittert der Knochen nicht. Ja, das ist interessant, denn in Psalm 34, Vers 20 war ja vorausgesagt von dem Erlöser, von dem Herrn Jesus, er, Gott, bewahrt alle seine Gebeine. Keines soll zerbrochen werden. Ja, also die Knochen des Erlösers sollten nicht zerbrochen werden, sondern ganz erhalten bleiben. Und das geschah eben auch dadurch, dass man den Nagel nicht irgendwo reinschlug, sondern in den Fersenknochen, da zersplitterte der Knochen auch gar nicht. Und das war übrigens schon beim Passa vorausgesagt, andeutungsweise, denn vom Passa wird ausdrücklich gesagt in 2. Mose 12, dass man kein Knochen dieses Lammes brechen darf. Ja? Und also die Nägel in die Fersenknochen, und das ist so eindrücklich die Erfüllung dieser bildhaften Sprache von 1. Mose 3, Vers 15, die Schlange wird ihm in die Ferse beißen, stechen. Ja, eine Schlange, die beißt ja nicht, wie wir beißen oder ein Hund beißt, sondern die sticht so der Nagel rein. Ja, und ein gewaltsamer Tod sollte der Messias erleiden, und davon spricht auch der Altar. Und jetzt sehen wir noch etwas. Er bringt verschiedene Opfer dar, aber es wird ausdrücklich gesagt, von reinem Vieh und von reinen Vögeln, also koscheren Tieren. Später in der Bibel, in 3. Mose 11, wird für Israel genau erklärt, welche Tiere koscher sind und von Israeliten gegessen werden dürfen und welche nicht. Das sind übrigens Gebote, die Gott nicht der ganzen Welt gegeben hat, sondern nur dem Volk Israel, 3. Mose 11. Das ist ganz wichtig. Das gehört zum Bund vom Sinai, den Gott nur mit Israel geschlossen hat. Aber da wird genau erklärt, welche Tiere koscher sind und welche nicht. Bei den Säugetieren sind das Tiere, die gespaltene Hufe haben, so wie Kühe, Schafe und Ziegen, und Wiederkäuen. Also von dem Vieh, von dem reinen Vieh hat also Noah nur solche dargebracht. Und 3. Mose 11 erklärt auch, welche Vögel unrein sind. Da fallen zum Beispiel alle Nachtvögel darunter, alle Raubvögel, alle Aasfresser. Ja? Aber zum Beispiel Tauben sind koscher und natürlich Hühner und so weiter. Also Noah hat nur reine Tiere dargebracht. Aber was überrascht ist, dass man damals schon wusste, was ist koscher und was ist nicht koscher. Denn in der Bibel steht ja nicht, dass Gott das schon erklärt hatte. Ja gut, in der Bibel wird ja sowieso nur ganz knapp erzählt. Und gerade, wenn wir denken, bis 1. Mose 8, von Adam bis zum Ende der Sintflut, das sind über 1650 Jahre. Und Gott hat nur das, was ganz wichtig war, was wir wissen sollten, hat er uns in diesen Kapiteln mitgeteilt über diese lange Zeit. Und wenn hier steht, der Name von allem reinen Vieh, das macht klar, Gott hatte bereits geoffenbart, was eben koscher ist und was nicht. Aber das hat nichts zu tun mit der Nahrung. Denn bis dahin hatte Gott sowieso den Menschen nicht erlaubt, Fleisch zu essen. Gott hatte ja eine vegetarische Nahrung angeordnet vor dem Sündenfall. Das kann man nachlesen in 1. Mose 1, Verse 29 und folgende. Also, kein Fleischgenuss, aber im Blick auf die Opfer war es wichtig. Welche Tiere sind ein Bild auf den Erlöser und welche soll man nicht verwenden? Ein Schwein durfte man niemals verwenden. Sondern das mussten eben diese koscheren Tiere sein, wie ein Schaf, das eben auch von seinem Charakter her lässt sich willig zur Schlachtbank bringen, ein Hinweis ist auf den Erlöser. Und so hat also Noah reine Tiere dargebracht und da haben wir wieder einen Hinweis, der Erlöser wird ein reiner Erlöser sein. Er wird nicht so sein, wie wir von Natur sind. Gott sagt, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Aber der Erlöser wird ganz anders sein. Nur darum kann er eben für uns sterben. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann fahren wir gleich weiter bei diesem lieblichen Geruch.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Die Opfer des Alten Testaments und ihre Bedeutung im Licht des Neuen Testaments. Erster Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.